Sehr verehrter Herr Außenminister, lieber Herr Steinmeier, Sie waren sehr großzügig zu uns heute Abend. Es sind deutlich mehr geworden als 30 Minuten. Dafür ganz herzlichen Dank. Es war außerdem so spannend und so interessant, dass wir in der Tat versucht wären, Sie auch eine ganze Industrienacht hier zu behalten. Wir haben aber großes Verständnis dafür, dass das natürlich nicht geht. Wir wissen auch, dass es nicht selbstverständlich ist, in einer solchen Situation, Sie haben sie sehr gut beschrieben, wie ich finde, dass es nicht selbstverständlich ist, dass der deutsche Außenminister sich Zeit nimmt und zu uns hier nach Essen kommt. Auch dafür herzlichen Dank. Und ich glaube, ich darf im Namen aller Anwesenden sprechen, wenn ich sage, wir verbinden aus nicht ganz uneigennützigen Gründen diesen Dank natürlich auch mit unseren allerbesten Wünschen für einen weiteren Fortschritt. Sie haben es ja so ein bisschen Hoffnung gemacht im letzten Teil Ihrer Rede, vielleicht auch irgendwo mal mit Erfolg für viele zahlreiche, schwierige, vielleicht auch sehr schwierige Gespräche, die der deutsche Außenminister in Sachen Krisendiplomatie demnächst noch zu führen hat. Ja. Ihnen persönlich alles Gute. Danke. Und nochmal vielen Dank. Danke schön.
Meine Damen und Herren, Jörg Quos wird jetzt die Diskussion leiten und seine Gäste vorstellen. Und da Herr Quos sich nicht selber vorstellen sollte, erlauben Sie mir, dass ich das kurz tue und gebe dann an Sie ab. Jörg Quos, in Heidelberg geboren, das fasziniert mich. Wehrdienst im Pressestab der Luftwaffe, anschließend Volontariat und Redakteur der Rheinzeitung, danach Redaktion Nachrichten und Politik der BZ, Ressortleiter der Bildzeitung, stellvertretender Chefredakteur für Politik und Wirtschaft, Mitglied der Chefredaktion Bild und Bild am Sonntag, dann Stellvertreter des Chefredakteurs der Bild und danach Chefredakteur beim Focus. Er ist heute Chefredakteur der Berliner Zentralredaktion der Funke Mediengruppe. Er ist Kuratoriumsmitglied Reporter ohne Grenzen, Jury-Sprecher des Axel-Springer-Preises für junge Journalisten und Jury-Mitglied für den Henry-Nannen-Preis. Herr Quos, das Wort ist bei Ihnen.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Holter-Förtner. Ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt ein bisschen Zeit einholen. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Man kann sagen, so viel Europa war schon lange nicht mehr. Das gilt leider nicht für den alten Kontinent, sondern ganz sicher für den heutigen Abend. Nach der Einführung durch den Vorstandsvorsitzenden von Evonik, Dr. Engel, und der Rede des Bundesaußenministers gibt es beim Politischen Forum Ruhr jetzt ein Highlight für Sie, dass ich mich ganz besonders freue. Wir werden gemeinsam gleich drei Männer hören, die Sie sehr selten in Talkshows erleben, die aber zum Thema des Abends Europa ganz besonders viel Interessantes zu sagen haben. Ihre Meinung hat Gewicht und es ist für mich als Journalist ein echtes Highlight, Sie heute Abend hier alle drei auf der Bühne zu haben. Zu meiner Linken: ein Mann, den Europa nicht nur persönlich umtreibt, als jemand, der 1938 in Königsberg geboren wurde, sondern der sich auch als Wissenschaftler seit Jahrzehnten um Europa kümmert. Seine vierbändige Geschichte des Westens ist Pflichtlektüre für jeden, der Europa verstehen will und für jeden, der Europa gestalten will. Kein anderer Historiker wird so oft im Rat gefragt wie er. Studium der Philosophie und öffentliches Recht in Tübingen, Münster und Heidelberg. Nach der Habilitation an der FU Berlin, anschließend Professor in Freiburg von 1991 bis zur Emeritierung Professor für neueste Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin und zum Thema Europa stets ein kluger und vor allem streitbarer Geist. Sein jüngster Band Zerreißproben legt davon Zeugnis ab und ganz besonders gefallen hat mir darin ein Satz, der lautet: Die Wertegemeinschaft des Westens war und ist vor allem eines, eine Streitkultur. Und davon wollen wir heute Abend mehr hören. Herzlich willkommen, Professor Heinrich August Winkler. Und während der Wissenschaftler politische Veränderungen seziert und kommentiert und analysiert, bedarf es auch kluger Köpfe, die Politik umsetzen und das Werk gestalten. Und das war lange Zeit die Aufgabe unseres Gastes zu meiner äußersten rechten Seite. Jahrgang 1950, geboren in Celle, am Studium der Musik, folgt dem Studium der Politikwissenschaften an der FU Berlin und an der Universität Bonn, trat er 1980 in den diplomatischen Dienst ein. Seine Stationen waren das Referat für Zentralamerika, das Referat Rüstungskontrolle und Abrüstung, danach Pressearbeit an der deutschen Botschaft in Moskau, Planungsstab, Auswärtiges Amt, Wechsel ins Bundesverteidigungsministerium als Referatsleiter der NATO, dann politischer Gesandter in Paris, deutscher Vertreter im UN-Sicherheitsrat, anschließend politischer Gesandter in Washington, Gastprofessor in der Georgetown University, ständiger Vertreter beim Europarat und zuletzt Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Ich bin mir sicher, mindestens 10 wichtige Ämter vergessen. Ich bitte jetzt schon um Entschuldigung. Ein Diplomat also, der Weltkrisen nicht nur beobachtet hat, sondern sie gelebt hat in seinem Beruf. Herzlich willkommen, Herr Botschafter Dr. Hans-Dieter Hollmann. Und last but not least freue ich mich sehr über einen Gast, der sich zum Leidwesen von uns Journalisten sehr rar gemacht hat. Wenig Interviews gibt, am liebsten gar keine. Viele vermissen aber auch in der Politik seine pointierte Stimme. Er hat, Jahrgang 1955, geboren in Brilon, Jura studiert in Bonn und Marburg, ist heute als Anwalt tätig, ist Mitglied des Europaparlaments gewesen von 89 bis 94, anschließend Mitglied des Deutschen Bundestages, 96 bis 98 Obmann des wichtigen Finanzausschusses, ab 98 stellvertretender Fraktionsvorsitzender, ab 2000 Fraktionschef und damit Oppositionsführer als Nachfolger von Wolfgang Schäuble, ab 2002 Stellvertreter der Fraktionsvorsitzenden Angela Merkel. Und er kam im Jahr 2004 auf die Idee, dass es ein Leben neben der Politik gibt, trat von seinem Amt zurück und kümmert sich seit 2009 als Vorsitzender der Atlantikbrücke um die Beziehungen zu den USA. Und trotz dieser wichtigen Ämter hat er auch immer wieder Spaß verstanden und trägt deshalb, wie ich finde, zu Recht den Orden wieder den tierischen Ernst. Herzlich willkommen, Friedrich Merz. Und jetzt zum Thema Europa. Wir haben seit Jahrzehnten den europäischen Einigungsprozess, so habe ich es zumindest erlebt, als eine einzige Erfolgsgeschichte gesehen. Es startete mit großartigen politischen Männerfreundschaften, Adenauer, de Gaulle. Wir haben die römischen Verträge erlebt, der Abbau von Schlagbäumen, ein gemeinsames Parlament, was sicher ein Highlight war auf dem Wege zum gemeinsamen Europa. Dann die gemeinsame Währung und jetzt hat man das Gefühl, der europäische Gedanke erodiert, einhergehend mit egoistischem Verhalten einzelner EU-Partner, die Flüchtlinge einfach vor der Grenze des Nachbarn karren und abladen oder sich bei der Krise um den Euro vor allem um den eigenen Geldbeutel sorgen und Europa weniger als große politische Idee, sondern als prall gefüllte Subventionskasse betrachten. Deswegen geht meine Einstiegsfrage zum Thema: Wie geht es Europa im Herbst 2015 wirklich, Professor Winkler? Wo stehen wir im politischen Einigungsprozess?
Der Präsident der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, hat gestern vor dem Europäischen Parlament in Straßburg gesagt, Europa ist in keiner guten Verfassung. Und da hat er ganz sicherlich recht. Der immer wieder beschworene Anspruch der EU, eine Wertegemeinschaft zu sein, ist wohl noch nie so sehr in Frage gestellt worden wie in den letzten Monaten und Wochen. Es ist richtig, Sie haben das eben ganz pointiert beschrieben. Man hat den Eindruck, dass der Sacroegoismo Triumphe feiert. Es gibt diese Tendenzen der nationalen Abschottung, Solidarität zwar gerne zu empfangen, aber sehr viel weniger gern zu bezeugen, wo es notwendig ist. Und dennoch sind wir Deutschen, glaube ich, gut beraten, jetzt nicht den Eindruck zu erwecken, als seien wir die Guten, die Mustereuropäer, die nach einer schrecklichen Vergangenheit, aufgrund mustergültiger Aufarbeitung dieser Vergangenheit, jetzt wüssten, wo es lang geht und den anderen bedeuten könnten, folgt mal unserem mustergültigen Beispiel. Es gab in den letzten Wochen auch solche Töne. Ich denke an so eine Bemerkung, wie sie in einer Bundestagsdebatte gefallen ist. Wir sind die Weltmeister der Hilfsbereitschaft. Das ist schon nahe an der Selbstüberhebung, an einer Selbstbeweihräucherung. Und das kommt nicht nur nicht gut an. Es ist gerade vor dem Hintergrund unserer Vergangenheit nicht sehr klug, so zu argumentieren. Viele Europäer haben andere Vergangenheiten, alle Völker haben ihre eigene Vergangenheit und eben nicht alle die, die dann dazu geführt hat, dass wir in das Grundgesetz den Satz geschrieben haben, 1949, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Damit stehen wir, wenn nicht allein, so doch im Kreise einer sehr kleinen Gruppe von Staaten. Und wir dürfen uns nicht darüber wundern oder sollten es zumindest nicht tun, wenn so viele unserer europäischen Verbündeten das anders sehen. Es wird einer geduldigen Überzeugungsarbeit bedürfen, um das Maß an Solidarität zu erreichen, von dem abhängt, ob Europa sich wirklich noch als Wertegemeinschaft bezeichnen kann. Aber auf Dauer angelegte, unbefristete, verbindliche Quotenregelungen durchzusetzen, halte ich mittlerweile für eine Illusion. Das ist nach dem Ausgang der polnischen Wahlen am letzten Sonntag noch unwahrscheinlicher geworden. Wir müssen da also ein großes Maß auch hier an strategischer Geduld entwickeln, um jenes Mindestmaß an Solidarität durchzusetzen, auf das Europa angewiesen ist. Und ganz sicher hat Außenminister Frank-Walter Steinmeier recht, wenn er in diesem Zusammenhang die hohe Bedeutung des Schutzes der gemeinsamen Außengrenzen betont hat. Geduld im Umgang mit unseren Nachbarn, das ist das Mindeste, was wir tun müssen, um ein weiteres Auseinanderfallen der EU zu verhindern. Wir sollten auch darüber nachdenken, inwieweit wir vielleicht ungewollt zur Problemverschärfung in den letzten Monaten beigetragen haben, dadurch, dass der Eindruck entstehen konnte, als sei Deutschland ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ein sehr erfahrener Korrespondent der FAZ, zuständig für die Länder der Levante, Michael Martens, hat vor einiger Zeit in der FAZ geschrieben, die Äußerungen der Kanzlerin in Bezug auf Syrien hätten eine kaum zu überschätzende Sogwirkung in Libanon und in Jordanien entfaltet, das heißt in den Flüchtlingslagern noch geradezu fluchtmotivierend gewirkt. Also die Kritik daran, dass unsere Politik wider Willen eher prozyklisch als antizyklisch gewirkt hat, die ist nicht unbegründet. Und ich halte es für notwendig, dass wir dem Gedanken Rechnung tragen, dass Asylpolitik immer auch orientiert sein muss an der Maxime, dass wir unsere eigene Leistungsfähigkeit realistisch einschätzen. Unsere Fähigkeit zur Aufnahme und zur Integration derer, die zu uns kommen und eine Aussicht haben, auf längere Zeit vielleicht auf Dauer zu bleiben.
Also Sie sprachen gerade von den gemeinsamen Werten, die wir in Europa brauchen, auch in der Frage der Flüchtlingskrise. Was mich zu der Frage führt, kann es sein, dass vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise, wir gerade erleben, in der Debatte, wie gehen wir mit Flüchtlingen um, dass wir erleben, dass es durchaus unterschiedliche Werte gibt in Europa. Wenn wir betrachten, wie Tschechien mit Flüchtlingen umgeht, mit Polizeigewalt, mit Internierung, wie Deutschland auf der anderen Seite, der gegensätzliche Pol, wie Deutschland mit Flüchtlingen umgeht, Sie sagen eben, die Grenzen öffnet, das Asylrecht greift, die Kanzlerin betont fast in jedem Interview, es gibt keine Obergrenze für Asyl. Erleben wir eine Wertedebatte, die wir vielleicht die letzten Jahre nicht geführt haben mit Dr. Hollmann? Haben wir in den letzten Jahren zu wenig über Werte in Europa gesprochen und zu viel über Normen und Richtlinien?
Ich glaube nicht. Die Antwort auf Ihre Frage, Zustand Europas, hängt ein bisschen von der Perspektive an. Wenn Sie eine Momentaufnahme machen und Sie schauen auf die Flüchtlingskrise, völlig legitim, dass wir heute viel Zeit darüber sprechen, dann sehen Sie in der Tat einen erstaunlichen Mangel an Solidarität, also einen Mangel an Solidarität von erstaunlicher Brutalität auch. Hier werden Interessen brutal, unmittelbar vertreten. In Parenthese könnte man sagen, hat sich nicht so die europäische Integration manchmal fortbewegt, indem Interessen vertreten wurden, fusioniert wurden. Aber dieser Zustand ist sicher schlecht. Zweite Bemerkung zu den Werten. Wenn die Kanzlerin sagt, wir schaffen das, dann drückt sie damit nicht nur aus, wir haben die Mittel, wir haben die Möglichkeiten, sondern ich glaube, sie wollte auch damit ausdrücken, wir stehen zum Asylrecht. Und in der Tat ist ja in unserem Grundgesetz zählt das Asylrecht zu den ersten 18 Artikeln, also denen, die besonders geschützt sind, die man noch nicht so leicht ändern kann. Und der Außenminister hat es ja, glaube ich, gesagt, es ist Teil der europäischen Grundrechtscharta, die auch verbindlich ist. Also da gibt es keinen Zweifel. Und vielleicht ist hier auch eine Agenda zu sehen. Deutschland hat ja in letzter Zeit auch in anderen Krisen eine gewisse Führungsrolle gespielt. Und dieses Wir können das, ist der Anspruch, hier genau zu diesen Werten, diese Werte aufrechtzuerhalten. So vermute ich, das würde ich so interpretieren. Drittens, das wurde mehrmals gesagt, die Lösungen können nur europäische sein. Und wir sehen auch schon jetzt Ansätze dazu, wenn also Plätze eingerichtet werden in Griechenland, ist das schon ein erster Schritt zum Schutz der Außengrenzen. Und natürlich brauchen wir letzten Endes eine europäische Behörde, die über Frontex hinausgeht, genauso zum Asylschutz. Lassen Sie mich noch eins sagen, weil ich sage, das hängt von der Perspektive. Wenn Sie die Frage, die das ganze Symposium stellt, nämlich Europa, warum und wohin, ernst nehmen, dann müssen Sie über die Flüchtlingskrise hinausgehen. Und auch darüber haben wir etwas gehört. Europa wird als Akteur in der Welt oder in seiner Nachbarschaft unterschätzt. Vergessen wir nicht, dass die Iran-Nuklearverhandlungen, die auch erwähnt wurden, da waren drei Europäer drin, aber nicht nur das, sie wurden geführt von der hohen Beauftragten der Europäischen Union. Hier bei den Iran-Verhandlungen, die meiner Ansicht nach erfolgreich sind, weil sie die Zeit für Israel, für Iran aus dem Vertrag auszusteigen, verlängert und gleichzeitig die Möglichkeit eröffnet, dass mit Iran Diplomatie getrieben werden kann. Insoweit ist sie erfolgreich. Und heute, genau heute, hat Iran auch verbindlich zugesagt, zu den Gesprächen über eine politische Lösung in Syrien zu kommen. Iran ist ein positives Beispiel. Zustand Europas. Europa wird zu einem Akteur. Wir können auch die Ukraine nehmen. Wir haben vielleicht vergessen, dass es da mehrere tausend Tote gegeben hat. Es wird im Augenblick da nicht gekämpft, aber ich möchte sogar noch stärker sagen. Angefangen von den Verhandlungen über eine Assoziation mit der Ukraine. Damit angefangen war die Europäische Union ein Akteur, und zwar kein technischer über Handelsfragen, sondern, wie sich herausstellt, ein geopolitischer Akteur, der die Russland herausgefordert hat. Die Europäische Union war in der Lage, Sanktionen zu beschließen, geschlossen aufzutreten dort wo es richtig weh tat, vor allem Deutschland, in seinem Handel mit Russland. Und sie waren sogar in der Lage, in verschiedenen Formationen, das muss ja nicht immer der Kommissionspräsident sein, es war dann der polnische Außenminister und französische und deutsche zuerst und dann deutsche und französische, die dieses Abkommen von Minsk ausgehandelt haben, was immer noch die Grundlage ist. Also wenn Sie die Perspektive nehmen, Europa, warum, wohin, dann wäre die Antwort, geht über die Flüchtlingskrise hinaus, warum, weil es europäische Lösung für diese und andere Krisen, für die Finanzkrise hat es auch eine europäische Lösung gegeben, und wohin? Wohin? Das Ziel ist klar, es muss dahin gehen, dass Europa handlungsfähig wird in diesen Krisen, und in einigen war es auch schon. Lassen Sie uns das nicht unterschätzen.
Dann nochmal zurück. Ich glaube, Sie müssen ein bisschen Abstand zum Mikrofon haben. Wenn Sie es ein bisschen von sich wegschieben, vielleicht das Mikrofon. Dann
mehr Abstand zum Mikrofon?
Genau, ich glaube, dann ist die Akustik besser. Ich würde dennoch gerne nochmal zum Thema Flüchtlingskrise zurückkehren, weil ich doch glaube, dass hier die überwiegende Mehrheit im Saal unter dem Eindruck der Bilder sich sehr für die Zusammenhänge interessiert und auch die Einschätzung hier auf dem Podium. Und Sie sprachen es eben an, dieses Voranpreschen Deutschlands in Richtung einer quasi bedingungslosen Aufnahme von Flüchtlingen, was bedeutet das für den Zusammenhalt in Europa? Hat die Regierung am Ende unterschätzt, dass diese äußerst noble und auch menschliche Geste die anderen Staaten in einer Art und Weise unter Druck setzt und ihnen Leistungen abfordert, die sie nicht erbringen können? Herr Merz.
Also die Frage ist mit einem einfachen Ja oder Nein nicht zu beantworten, aber ich glaube, man muss die zeitliche Abfolge der einzelnen Ereignisse noch einmal zurück in Erinnerung rufen, und da spielt der 4. September eine entscheidende Rolle. Das war der Tag, an dem diese große Zahl von Flüchtlingen, ist das jetzt zu verstehen, auch für Sie oben, ist das besser jetzt? Okay. Die große Zahl von Flüchtlingen, wo Frau Merkel, die Bundeskanzlerin, dann erklärt hat, dass Deutschland selbstverständlich sie aufnimmt, das war eine großartige humanitäre Geste. Aber ich will aus meiner Meinung her gar kein Geheimnis machen. Sie hätte an diesem Tag sagen müssen, das ist eine Ausnahmesituation, die wir nicht unbegrenzt fortsetzen können. Und hier sind aus meiner Sicht zwei Dinge geschehen, die uns ziemlich lange beschäftigen werden. Das eine ist, und das ist wahrscheinlich irgendwann zu beherrschen, die Zahl ist eben so groß geworden, wie sie jetzt ist. Soweit so problematisch. Aber es hat auch etwas Zweites gegeben, und das halte ich für mindestens ebenso problematisch. Dies ist alles ohne Abstimmung mit unseren europäischen Partnern geschehen. Und meine Damen und Herren, jetzt will ich bei allem, was man der deutschen Bevölkerung, der Bundesregierung, dem Parlament zugutehalten kann in dieser Frage, und ich finde, Deutschland zeigt sich hier wirklich von seiner besten Seite, aber die langfristigen Folgen müssen wir auch bedenken. Da gibt es so Redensarten, der Euro spricht Deutsch. Oder da gibt es so etwas wie diese deutsche Energiepolitik, die mit niemandem in Europa abgestimmt gewesen ist. Diese Dinge haben Rückwirkungen. Und eine dieser Rückwirkungen erleben wir im Augenblick an der deutsch-österreichischen Grenze. Und das müssen wir uns immer klar machen. Und deswegen spreche ich nicht so gerne von Wertegemeinschaft. Natürlich ist das eine Wertegemeinschaft, aber das überhöht das alles ein bisschen. Ich bin da etwas einfacher strukturiert. Europa ist in erster Linie eine Rechtsgemeinschaft. Und so ist Europa konzipiert worden. Und dieses Europa kann auch nur auf Dauer funktionieren, wenn wir Europäer uns alle, und dazu gehören die Deutschen auch, einfach an die einmal vereinbarten Regeln miteinander halten. Und meine Damen und Herren, bevor Sie jetzt klatschen, vielen Dank für den Beifall, aber die Permanenz der Regelbrüche in Europa hat im Jahr 2002 begonnen. Das ist jetzt 13 Jahre her, als wir das letzte große Projekt versucht haben, auf den Weg zu bringen, nämlich den Euro. Den Maastricht-Vertrag haben nicht die Spanier, nicht die Griechen, nicht die Italiener und nicht die Portugiesen zuerst verletzt. Das waren die Deutschen und die Franzosen. Und die Folgen dieses einmal begonnenen und dann permanent wiederholten Regelbruchs, die haben wir erst in der Eurokrise gesehen und die sehen wir jetzt in der Flüchtlingskrise. Und Herr Steinmeier hat das eben so schön beschrieben, diese Griechenland-Krise, die wir jetzt hinter uns haben. Ich habe einen etwas anderen Blick. Die große Krise frisst die kleine Krise. Aber die kleine Krise ist immer noch da. Und die kann auch relativ schnell wieder ziemlich groß werden. So, und von daher finde ich, Herr Kroos, der einfachste Weg, es ist falsch formuliert, der beste Weg, zu dem zurückzukehren, was Europa stark gemacht hat in den letzten Jahrzehnten. Und ich gebe Ihnen in der Außen- und Sicherheitspolitik ganz überwiegend recht. Da haben wir uns wirklich in den letzten Jahren, wenn man nur die Ukraine sieht, das war auch mit Amerika übrigens zusammen, großartig, dass das bis heute hält. Und was das bewirkt, können wir uns heute ansehen. Aber der beste Weg zurückzukehren zu einer funktionsfähigen Europäischen Union, auch als Wertegemeinschaft, ist einfach zurück zu den einmal gesetzten Regeln. Und dann kann Europa auch wieder funktionieren.
Ich glaube, Sie sind gut beraten, wenn wir heute Abend die europäischen Krisen sortieren und im Sinne von Angela Merkels ein Problem nach dem anderen abarbeiten, weil wir sehen, die Probleme Europas sind sehr vielschichtig und deswegen noch einmal der Gedanke, kann man denn das, was jetzt durch den deutschen Alleingang passiert ist in Europa zum Thema Flüchtlinge, kann man da jetzt im Nachhinein noch einen europäischen Konsens erzielen, der über die technischen Beschlüsse des Sondergipfels von vergangenen Woche hinausgeht? Oder müssen wir die ganze EU im Sinne Steinmeiers auf einen Spreedamm verpacken und warten, bis sich alle geeinigt haben?
Also, darf ich das mal vielleicht nochmal sagen, damit das sich nicht festsetzt? Ich widerspreche Ihnen ungern, aber an dieser Einstellung will ich Ihnen widersprechen. Also das deutsche Asylgrundrecht kann man ändern, wenn man es will. Es steht nicht unter der Ewigkeitsgarantie des Grundgesetzes. Im Artikel 79 steht 1 und 20 und nicht 1 bis 20. Insofern könnten wir das Grundrecht auf Asyl ändern und wir könnten es auch begrenzen. Nur damit es klar ist, was grundsätzlich geht.
Aber es geht. Darf ich jetzt eine Nachricht, Herr Merz? Sind Sie für eine Änderung des Grundrechts auf Asyl?
Das ist ja mehrfach geändert worden. Es ist ja nicht so, als ob wir das immer unangetastet gelassen haben. Der Artikel 16 ist mehrfach geändert worden. Und wir könnten ihn jetzt auch anwenden. Zum Beispiel, indem wir klarstellen, dass Flüchtlinge aus Afghanistan ganz grundsätzlich in Deutschland keinen Asylgrund haben. Es kann doch nicht richtig sein, dass deutsche Soldaten und deutsche Polizisten seit 10 Jahren in Afghanistan dafür sorgen, dass dort einigermaßen Stabilität und Frieden herrscht und gleichzeitig die Afghanen mittlerweile nach den Syrern das zweitgrößte Flüchtlingskontingent in Deutschland sind. Das geht nicht. So. Und da muss man meines Erachtens, im Vorfeld dafür sorgen, dass diese Flüchtlingsströme nicht in diesem Umfang nach Deutschland kommen. Denn Rückführung, bitte machen wir uns da doch nichts vor. Die Rückführung, die Zurückweisung bei 10.000 Flüchtlingen am Tag, das bedeutet 50 Flugzeuge pro Tag mit 200 Insassen. Glaubt irgendeiner im Ernst, dass das irgendjemand macht? Das wird nicht stattfinden.
Professor
Wickler, deswegen muss man es am Anfang.
Professor Wickler wird schon ganz unruhig, deswegen noch ganz kurz die Frage, Asylrecht ändern, ja oder nein?
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht, aber wenn wir eine europäische Lösung wollen, dann wird nicht der Artikel 16 des deutschen Grundgesetzes der Maßstab für Europa sein.
Klare Antwort, vielen Dank. Professor Winkler.
Die Asylrechtsänderung von 1993 hat ja dazu geführt, dass der Satz des ursprünglichen Artikel 16 politisch Verfolgte genießen Asylrecht erhalten blieb, aber eingeschränkt wurde durch Ausführungsbestimmungen, die so detailliert sind, dass sie eigentlich nicht in eine Verfassung gehören. Man kann sich die Frage stellen, wäre es nicht ehrlicher gewesen, zu formulieren, politisch Verfolgten gewährt die Bundesrepublik Deutschland nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit Asylrecht. Dafür hätte es damals wohl keine Mehrheit gegeben. Und auch heute ist es fraglich, ob es dafür eine Mehrheit gibt. Ehrlicher im Sinne der Aussage, dass natürlich die Grenzen der Aufnahme und der Integrationsfähigkeit zu beachten sind, ehrlicher wäre das gewesen. Aber eine andere Frage ist, ob nicht ein Vorschlag, wie ihn mehrere Menschenrechtsorganisationen gemacht haben und in Deutschland vor einigen Wochen die ehemalige Berliner Ausländerbeauftragte Barbara John zur Diskussion gestellt hat, nicht sehr hilfreich sein könnte, nämlich die Vorschrift, dass solange es nicht eine europäische Asylpolitik gibt, Asylanträge zunächst an eine deutsche Auslandsvertretung gerichtet werden müssen. Dieser Vorschlag ist neulich aufgegriffen worden von zwei Journalisten der Zeit, aber es gab keinerlei Resonanz. Warum nicht? Weil vermutlich eine Änderung des Artikels 16a nötig wäre und allein diese Überlegung reicht dann aus, dass so ein Gedanke nicht diskutiert wird, obwohl er erheblich zur Entschärfung des Problems beitragen könnte. Dazu gehört offensichtlich ein Mut, an dem es viel zu vielen fehlt.
Herr Dr. Heumann, eine Grundgesetzänderung ist ja nicht so einfach möglich. Wir brauchen die Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Ist denn das überhaupt politisch durchsetzbar, wenn wir uns die derzeitige politische Konstellation und auch die Einlassungen heute Abend des Bundesaußenministers, Gabriel hat sich geäußert, die Kanzlerin hat sich klar positioniert. Ist das denn politisch überhaupt durchsetzbar, wenn man denn auf die Idee käme?
Ich will eigentlich auch nicht nur dazu sagen, ich nehme an, dass wir alle hier auf dem Podium uns einig sind, dass eine europäische Lösung im Asylrecht anzustreben ist. Und das sollte das Hauptziel sein.
Dann gebe ich die Frage weiter. Ist es politisch durchsetzbar?
Naja.
Denn Sie stoßen ja eine Debatte
an. Nein, das tue ich nicht. Die Debatte wird ja längst geführt. Zum Gegenwart wissen, grundsätzlich ist für den Gesetzgeber es nicht sehr erfreulich und ersprießlich, mitten in den Krisen die rechtlichen Grundlagen zu ändern. Das macht man besser vorher oder nachher mit den Erfahrungen, die man gemacht hat. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir andere Probleme und andere Sorgen in Deutschland als eine Änderung des Grundgesetzes. Wir könnten das Recht anwenden und schon die Anwendung des Rechtes würde es erlauben, zum Beispiel an den Grenzen sofort zurückzuweisen. Die Anwendung des Rechts der Europäischen Union würde zum Beispiel den Österreichern abverlangen, aufzuhören, damit die Flüchtlinge busweise und zugweise nach Deutschland durchzuwinken. Das ist nach dem Dubliner Abkommen nicht zulässig. Eigentlich gilt das Recht des Erstaufnahmestaates und das ist in den meisten Fällen nicht Deutschland. Das ist eigentlich ein Beitrag zur Lösung des Problems. Ob wir dann mal danach über eine gemeinsame europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik nachdenken müssen, ist trivial. Nur das zu ändern mit entsprechenden europäischen Regeln und dann entsprechenden Rückwirkungen auf das deutsche Verfassungsrecht, ist ein Prozess, der über Monate, vielleicht Jahre dauert und dafür haben wir im Augenblick schlicht und ergreifend keine Zeit.
Aber die Abweisung von Flüchtlingen bedeutet ja auch, wenn man es konsequent weiterdenkt, Grenzsicherungsmaßnahmen, Recht und Gesetz an der Grenze muss durchgesetzt werden. Das heißt, am Ende braucht man vielleicht einen Zaun, wie es die Ungarn gemacht haben. Ist das politisch durchsetzbar am Ende? Oder reicht doch, wie von Steinmeier heute Abend hier meines Erachtens zum ersten Mal vorgeschlagen, diese europäische Grenzschutzbehörde, die an den Außengrenzen dafür sorgt, dass Flüchtlinge nicht ins Land kommen?
Fragen Sie mich? Also, wenn wir der Meinung sind, dass die Europäische Union Schritt für Schritt Eigenstaatlichkeit annimmt, dann gehört zu diesem eigenstaatlichen Gebiet die Sicherung der Außengrenzen. Und in dem Umfang, wie wir die Binnengrenzen aufgeben, müssen die Außengrenzen geschützt werden. Und umgekehrt folgt daraus, wenn wir die Außengrenzen nicht mehr schützen können, dann müssen wir wenigstens einen Minimalschutz für die Binnengrenzen gewährleisten. Das sind korrespondierende Brücken. Das eine geht nicht ohne das andere. So, bestens wäre es natürlich, wenn es uns gelänge, die Außengrenzen gemeinsam zu schützen. Aber für Frontex hat auch die Bundesrepublik Deutschland das zugesagte Kontingent an Polizeibeamten bis jetzt nicht zur Verfügung gestellt. Und die Kontingente insgesamt sind viel zu klein, um die großen Außengrenzen der Europäischen Union, insbesondere im Süden, hinreichend zu schützen. Dublin, auch der ganze Binnenmarkt, einschließlich des Schengener Abkommens, lassen dann zu, dass wir wenigstens auf Zeit die Binnengrenzen wieder stärker kontrollieren. Ich spreche nicht von Schließen und bin nicht der Meinung, dass es mit Zäunen geht, aber wenigstens die permanente illegale Einreise über die Grenzübergangs,
stellen zwischen Österreich und Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern zu unterbinden, zumindest zu versuchen, sie wieder etwas unter Kontrolle zu bringen. Wissen Sie, das Problem ist doch, die deutsche Bevölkerung verliert ihr Vertrauen und ihre Zuversicht in die staatlichen Institutionen, dass die in der Lage sind, das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland oder das der Europäischen Union ausreichend zu schützen. Und dann brauchen wir uns... Herr Steinmeier hat völlig zu Recht eben die Wahlen in Polen angesprochen. Dann lassen Sie uns mal über die Wahlen in Großbritannien sprechen, die Wahlen in Frankreich sprechen, die nächsten Landtagswahlen in Deutschland sprechen. Da können wir das Ergebnis dieser Entwicklung sehen. Da kommen Leute, die doch ernsthaft von uns keiner wirklich mehr sehen möchte auf die politische Bühne. Also löst man das Problem besser vorher und nicht nachher.
Professor Winkler.
Es ist eine gewisse Gefahr, dass wir eine Art deutsche Sondermoral auf diesem Gebiet entwickeln, mit der wir mehr Zweifel hervorrufen, als überzeugend wirken. Eine Sondermoral abgeleitet aus den schrecklichsten Jahren der deutschen Geschichte 1933 bis 1945. Ich glaube, ein verantwortlicher Umgang mit der Geschichte hat zum Ziel oder sollte zum Ziel haben, jeweils verantwortlich in der Gegenwart zu handeln, verantwortlich auf die Herausforderungen dieser Zeit zu reagieren, aber nicht aus der Geschichte die merkwürdige Folgerung abzuleiten, wir hätten jetzt die höhere Moral als andere. Das wäre fast schon ein Ausdruck von neuen deutschen Größenwahn, wenn wir diesen Anspruch erheben würden. Und deswegen selbstkritische Überprüfung dessen, was auch wir falsch gemacht haben und zur Verschärfung des Problems beigetragen haben könnten. Wir haben sicherlich allen Anlass, immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir Arbeitskräfte, Fachkräfte brauchen, aber nicht über den Asylartikel lässt sich dieser Bedarf befriedigen, sondern durch ein modernes Einwanderungsgesetz, das deutlich macht, wo unser Bedarf liegt. Und das ist legitim, das können wir aus den Erfahrungen aller klassischen Einwanderungsländer lernen. Und schließlich, ich habe den Eindruck, dass die allergrößte Gefahr für unsere politische Kultur heute darin liegt, dass rechtspopulistische bis rechtsradikale Kräfte Honig saugen aus dem verbreiteten Eindruck, dass die Regierenden und die Oppositionellen Parteien, die derzeitige Entwicklung mit einem gewissen Fatalismus betrachten. Man kann ja doch nichts tun. Aber es geht bei der Sicherung sowohl der Binnengrenzen wie der Außengrenzen nicht um eine Politik des Alles oder Nichts. Es geht aber um das deutliche Signal, dass wir Deutschen alles tun können und alles tun werden, was in unseren Möglichkeiten liegt, um humanitäre Probleme zu bewältigen, die wirklich unbeschreiblich sind. Aber mehr als das, glaube ich, ist nicht zu leisten. Und deshalb darf der Gedanke der Leistungsfähigkeit und der Fähigkeit, nach besten Kräften auch Außen- und Binnengrenzen zu kontrollieren, dieser Gedanke, dass wir das Beste uns Mögliche tun, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, der darf nicht verwischt werden durch den falschen Eindruck, als sei da doch nichts auszurichten. Diese Art von Fatalismus ist eine Prämie auf den Erfolg von AfD und anderen noch viel schlimmeren Kräften.
Herr Merz, Sie sprachen es gerade an, Professor Winkler auch. Es passiert ja was mit der politischen Stimmung in Deutschland. Und wie gefährlich ist, stellt sich mir die Frage, diese wahrnehmbare Entfremdung der Bürger gegenüber der Politik, übrigens auch gegenüber der Presse, wir Journalisten erleben es auch gerade, wie gefährlich ist diese wahrnehmbare Entfremdung der Bürger gegenüber der Politik für den weiteren Einigungsprozess, den Europa noch vor sich hat, denn ohne die Bürger wird es ja wohl nicht gehen.
Das gilt für Europa insgesamt. Der Eindruck, als ob wir es mit verselbstständigten Exekutivgewalten zu tun hätten, die durch niemand zu kontrollieren wären, der ist ohnehin fatal, aber darauf kommen wir gleich noch. Ich denke in der Tat, dass man bei allen bei all dem, was sich aus Umfragen jetzt zu ermitteln ist, bei all dem, was wir und was vor allem die Abgeordneten immer wieder durch Gesprächen in den Wahlkreisen erfahren, den Schluss ziehen müssen, wir müssen diese Besorgnisse ernst nehmen, wenn wir nicht den Rechtspopulisten im Grunde Wasser auf ihre Mühlen leiten lassen wollen. Und eine Demokratie, die nicht im ständigen Dialog mit der Wählerschaft, mit der Bürgerschaft steht, die wäre auf Sand gebaut. Also ich glaube, das ist allen verantwortlichen Parteien klar. Deswegen wird sich da bei uns wohl in den nächsten Wochen auch einiges bewegen.
Ich glaube, Sie waren das vorhin, Herr Merz, der im Vorgespräch sagte, die große Krise frisst die kleine Krise. Und dann wäre das das Stichwort hier für die Debatte, uns nochmal der Euro-Krise zuzuwenden. Denn die ist alles andere als abgewendet. Griechenland hinkt meilenweit dem verordneten Sanierungsplan hinterher. Erst 14 von 48 Reformpunkten sind abgehakt. Milliardenzahlungen, die in Aussicht gestellt wurden, sind bereits ausgesetzt. Uns droht am Ende eine erneute Grexit-Debatte. Jetzt nochmal die Frage an den eurokritischen Historiker. Ist die Krise der Gemeinschaftswährung ausgestanden oder kommt es noch dick?
Die Krise ist nicht ausgestanden. Die Krise ist im Grunde genommen hervorgerufen durch eine Entscheidung, die vor einem Vierteljahrhundert gefallen ist im Zusammenhang mit der Maueröffnung. Bis dahin war es der Standpunkt aller deutscher Bundesregierungen, einschließlich der Regierung Kohl, dass die Währungsunion für Europa und die politische Union zwei Seiten ein und derselben Medaille seien. Nach dem Fall der Berliner Mauer hat der französische Staatspräsident François Mitterrand an Helmut Kohl appelliert, die Währungsunion vorzuziehen, um zu verhindern, dass ein wiedervereinigtes Deutschland gestützt auf die D-Mark, die Mitterrand einmal als die deutsche Atombombe bezeichnet hatte, die Hegemonie in Europa erringt. Und man kann gut nachvollziehen, dass aufgrund dieses Drängens dann in der Tat Währungsunion und politische Union entkoppelt worden sind. Beginnt mit zwei Regierungskonferenzen, deren Ergebnis dann der Vertrag von Maastricht war, mit einem klaren Profil der Eurozone, sehr nach deutschen Vorstellungen, aber ohne ein ähnlich klares Profil für die politische Union. Vielleicht hätte man vor dem Eintritt in die dritte Stufe des Euro dann noch was ändern können, wie auch immer. Heute gilt es als der Gründungsfehler des Euro, das ist ein Begriff, den die Bundeskanzlerin vor einigen Jahren benutzt hat, dass die Währungsunion ohne Fiskalunion und politische Union zustande gekommen ist. Und ohne Harmonisierung der Haushalts-, Wirtschafts-, Fiskalpolitiken wird eine dauerhafte Stabilisierung des Euro nicht gelingen. Diese Herausforderung bleibt nach wie vor bestehen. Aber eine Voraussetzung dafür, dass wir zu einem höheren Maß an Integration kommen, ist doch, dass es einen Grundkonsens gibt zwischen Deutschland und Frankreich über das richtige Verhältnis von Haushaltskonsolidierung auf der einen Seite und Wachstumspolitik auf der anderen Seite. Vielleicht wäre es ja eine Lösung, nicht immer nur vom Sparen zu sprechen, sondern davon, dass eine sinnvolle Wachstumspolitik nur darauf abzielen kann, überfällige Strukturreformen in Gang zu bringen. Und wenn das in vielen Ländern zu wenig beachtet worden ist, in Frankreich, in Italien, dann gilt das erst recht für Griechenland. Und deswegen insistieren die Geldgeber heute, in diesen Tagen mit Recht darauf, dass die griechischen Zusagen in Richtung Strukturreformen eingehalten werden. Aber bisher sind nur 14 der gemachten Zusagen von insgesamt 48 angepackt worden. Und das zeigt, leider sind wir noch längst nicht raus aus der Krise. Und es muss seitens der Partner Griechenlands deutlich gemacht werden, ohne Hilfe zur Selbsthilfe, ohne Selbsthilfebereitschaft ist Hilfe auf Sand gebaut. Und deswegen ist die Selbsthilfe die Bedingung der Möglichkeit einer effektiven Hilfe. Und das mag nicht populär sein in griechischen Ohren, aber es muss weiterhin die Linie der anderen Euro-Staaten sein.
Herr
Herr Professor Winkler, Sie sprachen eben von der Atombombe, um in diesem Terminus zu bleiben. Ist denn die
Zitat Mitterrand.
Zitat Mitterrand. Geht man jetzt zu weit, wenn man sagt, dass die Einführung des Euro 1998 jetzt einer tickenden Zeitbombe geworden ist, die Helmut Kohl die Einheit vor Augen einfach sehenden Auges in das europäische Projekt eingebaut hat und erschwert der Euro am Ende den politischen Einigungsprozess mehr, als dass er ihn beschleunigt?
Ich glaube, da ist es für ein definitives Urteil zu früh. Nur eines würde ich sagen, kann man jetzt schon sehen. Die Hoffnung, dass der Euro dazu beiträgt, die europäischen Nationalismen zu beseitigen, hat sich bisher nicht erfüllt. Wir haben im Gegenteil eine erschreckende Renaissance der Nationalismen erlebt. Und deswegen ist die selbstkritische Frage notwendig. Wäre es nicht besser gewesen, auch damals mehr strategische Geduld zu zeigen bei der simultanen Verwirklichung einer fiskal- und politischen Union zusammen mit der Währungsunion? Und ich finde, ja, diese Frage müssen wir uns ernsthaft stellen, denn die Defizite der damaligen Lösung, die sind seit Beginn der Weltschuldenkrise im Jahre 2008 uns immer deutlicher vor Augen geführt worden.
Herr Dr. Heumann, Professor Winkler schrieb in einem seiner Bücher, wer die europäische Einigung vertiefen will, darf die EU nicht ohne Maß erweitern. Ist Europa zu schnell groß geworden? Wir sind 28 Mitgliedsländer mittlerweile, Montenegro, Serbien, eventuell auch die Türkei. Kommt noch dazu, vor der aktuellen Debatte um die Flüchtlingskrise halte ich das auch nicht mehr für ausgeschlossen, dass wir diese Debatte verschärft führen. Ist Europa zu groß?
Darf ich ganz kurz was zur Finanzkrise noch sagen? Da hat ja bisher nur einer dazu gesprochen von uns. Ja, ist es akustisch jetzt in Ordnung?
Sie müssen lauter sprechen. Sie müssen lauter sprechen.
Eben hieß es, es sei zu nah. Jetzt. Verstehen Sie mich jetzt? Ich würde gerne etwas zur Finanzkrise noch sagen. Und zu dem, was Professor Winkler gesagt hat. Darf ich ganz kurz polemisch sagen, wir haben ja keine Euro-Krise. Der Euro als solcher ist die zweitwichtigste Währung in der Welt. Sie steht gut da. Ja. Das mache ich von nun an. Ich wende mich auch noch an die Kollegen. Finanzkrise, was Professor Winkler gesagt hat. Es stimmt natürlich, dass die Einführung des Euro eine Währungsunion, eine Wirtschafts- und Fiskal- und eine politische Union gebaut ist. Ist doch gar kein Zweifel. Aber so lief es halt nicht. Und ich glaube, das sagt doch etwas aus, wie die europäische Integration sich eigentlich fortbewegt. Sie bewegt sich übrigens auch in Krisen fort. Wir hatten ja schon einen ersten Versuch, ein europäisches Währungssystem als Antwort auf eine Krise in den 70er Jahren, die ausgelöst wurde durch die Entscheidung des Präsident Nixon damals, die Goldeinlösepflicht für den Dollar aufzuheben. Das klingt jetzt sehr technisch, aber das hat eine erhebliche Instabilität in die europäischen Währungen gebracht. Und da ist die Idee von Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing geboren, hier ein europäisches Währungssystem. So ist es gelaufen. Und nicht, dass Werner war zwar einer, der sich das auch theoretisch ausgedacht hat, aber als Antwort auf Krisen, das wollte ich da zeigen. Und dann die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion. Sie ist ja maßgeblich von Deutschland angestoßen worden, 1987 mit dem ersten Memorandum. Und das war ein politisches, das war der Außenminister und nicht der Finanzminister, der das damals gemacht hat. Das war Hans-Dietrich Genscher. Weil es eben auch eine politische Überlegung war. Der Euro war natürlich nicht der Preis für die Einheit, aber er war ein Mittel, Deutschland, als sich übrigens dann auch zeigte, dass Partner in Europa überhaupt nicht begeistert waren von den Perspektiven einer Wiedervereinigung, Deutschland sozusagen in Europa zu verankern. Das wollte ja auch Frankreich. Und, Entschuldigung, aber es ist ja nicht nur daran gescheitert, Es war ja nicht nur so, dass Bundeskanzler Kohl eine politische Union wollte und an Frankreich gescheitert ist, sondern der Euro war auch in Deutschland sehr umstritten und es standen ja auch Wahlen bevor. Also Sie haben recht, aber so läuft es, glaube ich, nicht. Und ich habe das so geschildert, weil überhaupt der Fortschritt der europäischen Integration sich in Krisen erweist, in den Krisen. Und es war auch so in der Finanzkrise. Und lassen Sie mich das sagen, weil das so exemplarisch ist. Letzten Endes ging es in der Finanzkrise darum, dass Europa sich politisch handlungsfähig zeigt, überhaupt in der Lage ist zu handeln. Eine der ersten Entscheidungen der Ratingagenturen, die Amerika herabstuften, wurde nicht etwa begründet mit irgendwelchen Wirtschaftsdaten, sondern mit dem Argument, dass der amerikanische Präsident nicht in der Lage ist, mit dem Kongress eine Entscheidung zu treffen. Also Sie sehen den Charakter dieser ganzen europäischen Währungsunion als politische Frage. Und wir dürfen auch nicht darüber wegsehen, dass wir ein leichtes Wachstum haben. Die Finanzmärkte haben sich beruhigt. Also ich würde bei der Euro-Krise, wie Sie sie nennen, würde ich manches anders sehen, aber Sie haben mich nach der Erweiterung gefragt. Vielleicht kommen wir nochmal zurück auf das Thema. Das Projekt der Erweiterung basiert doch auf Folgendem. Ein Amerikaner würde das Softpower nennen. Wenn ein Land der Europäischen Union beitritt, dann muss es ungefähr 120.000 Seiten an Gesetzen und Regeln übernehmen und dann wird es ein anderes Land. Das heißt, mit einem neuen Beitrittsland, das ist die Idee, werden wir dieses Land mehr nach unserem Ebenbilde gestalten, der Europäischen Union. Und das ist, glaube ich, an seine Grenzen gekommen. Auch in den bestehenden Beitrittsländern würde ich sagen, aber dieses Projekt, andere zu transformieren, dadurch, dass es beitritt, das ist ja das eigentliche Projekt und da beruht auch der Einfluss der ganzen Europäischen Union, ist an seine Grenzen gekommen und im arabischen Frühling, wo wir das auch versucht haben, durch Transformation diesen Frühling zu begleiten, gescheitert. Insofern würde ich in der Tat sagen, die Idee war richtig, aber Transformation durch Beitritt hat nur begrenzt funktioniert und man hätte sich das in der Tat vorher innehalten können.
Herr Merz, Sie sind Vorsitzender der Atlantikbrücke und werden wahrscheinlich den Satz unterschreiben können, es geht auch für Europa nicht ohne Amerika. Wie steht es um das Verhältnis zu den USA, wenn man sich gegenseitig abhört, wenn 250.000 Menschen in Berlin, aber auch in anderen europäischen Ländern gegen eine gemeinsame Freihandelszone demonstrieren und sogar der Bundestagspräsident, das war heute in den Funke-Zeitungen nachzulesen, wenn sogar der Bundestagspräsident Bedenken wegen eines undemokratischen Gestaltungsprozesses anmeldet. Wie steht es um das Verhältnis zu Amerika?
Also, ein ganz anderes Thema, aber gut. Ja, wissen Sie, ich hätte sonst ganz gerne, wenn ich das darf, vielleicht doch noch einen Satz zur Währungsunion gesagt. Es gibt ja auch ganz gute Nachrichten. Die guten Nachrichten gehen ja in den schlechten Nachrichten unter. Die Tatsache, dass Zypern raus ist aus dem Sanierungsprogramm und dass Spanien und Portugal auf einem ganz guten Weg sind, zeigt ja doch immerhin, dass trotz aller Kritik oder gerade mit aller Kritik in Europa doch noch etwas möglich ist und dass dieses viel kritisierte Austeritätsprogramm, wie es dann immer auch sehr abwertend gesagt worden ist, offensichtlich doch hilft und wieder auch zurückführt auf einen vernünftigen Weg. Ob das für alle gilt und ob das insbesondere für Frankreich und Italien gilt, da mache ich auch ein Fragezeichen dahinter. Da bin ich mit Herrn Professor Winkler einig, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Vielleicht etwas zu Amerika. Also ich bin etwas erstaunt und verwundert über manche Debatten, die hier so bei uns geführt werden. Ich finde, die Europäer und insbesondere die Deutschen könnten im Verhältnis zu Amerika ruhig ein bisschen selbstbewusster sein. Und das erwarten die Amerikaner. Das erwarten die Amerikaner im Übrigen auch von uns. Sie erwarten nämlich nicht ein schwaches Europa, sondern ein starkes Europa. Und ich finde diese TTIP-Debatte, also mit Verlaub, wenn ich das so sagen darf, will niemandem nahe treten, aber das hat ein bisschen so diesen Minderwertigkeitskomplex der Deutschen und der Europäer. Der Europäer ist falsch, des deutschsprachigen Raums in Europa. Das sind nämlich nur deutsch sprechende Proteste.
In Deutschland, in der Schweiz, in Österreich und in Luxemburg. Da wird protestiert. Noch nicht einmal die Franzosen, die sonst doch nicht so für Freihandel sind. Es gibt ein bisschen, aber und auch gar nicht so sehr für Amerika. Die Franzosen sagen, was soll denn daran so schlecht sein, wenn wir ein vernünftiges Handelsabkommen mit den Amerikanern machen. Eine zweite Bemerkung zu dem Thema, wie wird verhandelt. Also wir haben 130 Handelsabkommen. Da hat sich noch nie ein Parlamentspräsident darüber beschwert, dass die zwischen den Regierungen ausverhandelt werden. Ich verstehe, dass der gegenwärtige Parlamentspräsident sich beschwert fühlt aufgrund der öffentlichen Debatte, die dazu stattfindet. Aber plötzlich werden, und das ist meine dritte Bemerkung, alle Deutschen zu Experten bei Schiedsgerichtsverfahren. Auch ein interessantes Phänomen.
Chlorhühnchen.
Ja, nicht nur Chlorhühnchen, sondern jetzt sind plötzlich alle ganz große Experten, wie die Schiedsgerichte funktionieren und glauben sogar jeder Behauptung, die dazu aufgestellt wird in den Medien. Herr Quos, mit Verlaub. Das sind Dinge, die...
Man sollte die Medien nie über einen Kamm scheren, Herr Merz.
Ja, aber ich habe Sie ja nur stellvertretend, weil Sie jetzt gerade hier sitzen, genannt. Ich finde, wir müssen aus unserer europäischen Sicht heraus die Frage beantworten, nicht aus amerikanischer, aus europäischer Sicht heraus. Haben wir ein Interesse an einem vernünftigen, an einem guten Freihandelsabkommen mit Amerika? Und da kann man nicht ernsthafterweise Nein sagen. Das kann man nicht ernsthafterweise. Ich sage an einem guten Abkommen, denn meine Damen und Herren, jetzt lassen wir mal alle ökonomischen Aspekte eines solchen Abkommens außer Betracht. Wir haben hier gerade sehr viel, auch von unserem Bundesaußenminister, sehr viel Richtiges und Gutes gehört zu den großen Herausforderungen, vor denen wir auf der Welt stehen. Glaubt irgendjemand im Ernst, dass wir Europäer allein in der Lage sind, diese Probleme zu lösen? Glaubt irgendjemand im Ernst, dass die Amerikaner in der Lage sind, diese Probleme alleine zu lösen? Und wenn Sie mal genau hingucken, ich spreche hier über die beiden großen politischen Räume, die für sich zu Recht in Anspruch nehmen. Sehr unterschiedlich, aber im Prinzip zu Recht. Freiheitliche, offene Gesellschaften zu sein. Und darum geht es doch, dass wir in der Lage sind, mit unseren amerikanischen Partnern ein strategisches Abkommen zu schließen, das weit über die reinen ökonomischen Aspekte hinaus die Frage beantwortet, ob wir politisch zwischen Europa und Amerika überhaupt noch partnerfähig und vertragsfähig miteinander sind. Und wenn wir diese Frage nicht mit Ja beantworten, dann haben wir ein größeres Problem als nur ein paar Chlorhühnchen weniger im Eisschrank.
Herr Merz, kann es sein, dass es am Ende bei diesen wirklich breit angelegten Protesten gar nicht so sehr um das Freihandelsabkommen selbst geht, sondern dass wir eine neue Amerika-Skepsis erleben? Die jetzt in einem anderen Gewand, vielleicht etwas moderner daherkommt, oder kann man sogar schon von einem neuen Anti-Amerikanismus-Leid sprechen? Oder geht denn das
also es hat in Deutschland immer Skepsis gegenüber Amerika gegeben, mal mehr und mal weniger. Und wir haben während des Vietnamkriegs hier Demonstrationen gehabt, die waren viel größer und die waren auch anstrengender als die, die da vor 14 Tagen in Berlin stattgefunden haben. Es gibt natürlich zu Recht auch an Amerika Kritik. Also wir hätten wahrscheinlich heute einige Krisen auf der Welt weniger, wenn es nicht amerikanische Regierungen gegeben hätte, die lautstark nicht nur über Regime-Change gesprochen, sondern ihn auch herbeigeführt hätten. Das hätten wir wahrscheinlich, ist eine Hypothese, die ich mit nichts belegen kann, aber wahrscheinlich ist es so. Und die Amerikaner haben in ihrer etwas robusten Art, Politik zu machen, natürlich nicht nur Freunde in Europa. Wir sind da etwas filigraner unterwegs als manche Amerikaner. Nur nochmal, wir müssen doch die Frage beantworten, was in unserem Interesse, in unserem europäischen, auch deutschen Interesse richtig ist. So, und da bleibe ich dabei. Wir müssen ein strategisches, politisches Interesse daran haben, Amerika als Partner in der Weltpolitik nicht zu verlieren. Und umgekehrt die Amerikaner übrigens auch. Die Amerikaner sind in weit weniger guter Verfassung, als mancher amerikanische Präsident das in den letzten Jahren versucht hat darzustellen. Sie sind lange genug in Washington gewesen. Das politische System in den USA ist in einem jämmerlichen Zustand. Und die Frage, ob Amerika international handlungsfähig ist oder nicht, die ist mit der nächsten Präsidentschaftswahl noch nicht beantwortet. Gegenwärtig sind sie es nicht. Und die amerikanische Bevölkerung ist kriegsmüde. Ein amerikanischer Präsident, der öffentlich erklärt, leading from behind. Sowas hat es in den letzten Jahrzehnten in Amerika nicht gegeben. Das zeigt aber, in welcher Verfassung auch die amerikanische Politik ist. So, und deswegen meine ich, sollten wir versuchen, unsere Interessen hier zusammenzubringen. Und last but not least, es gibt andere, lassen Sie mich mal ein ganz einfaches Zahlenbeispiel machen. Also die Weltbevölkerung wird im Jahr 2050 wahrscheinlich bei 10 Milliarden liegen.
dann sind wir, wenn wir ganz viel Glück haben, noch knapp 70 Millionen Deutsche. Und wenn wir viel Glück haben, 500 Millionen Europäer. Und wenn die Amerikaner mit den Kanadiern und Mexikanern in der NAFTA sich addieren, sind sie 500 Millionen Amerikaner. Dann sind 99,3% der Weltbevölkerung keine Deutschen, gut, können wir mitleben. 95% der Weltbevölkerung keine Europäer, können wir auch mitleben. Aber 90% der Weltbevölkerung weder Europäer noch Amerikaner. Nur damit mal klar wird, über welche Dimensionen wir hier in der globalen Entwicklung sprechen, dann geht es hier um eine kleine Minderheit allerdings offener demokratischer Gesellschaften, die für sich in Anspruch nehmen, ein bisschen mitzureden, wie diese Welt denn im 21. Jahrhundert gestaltet wird. Und das macht vielleicht ein bisschen deutlicher, um welche Dimensionen es hier auch letztendlich geht.
Professor Winkler. Professor Winkler, müssen wir uns Sorgen um Amerika machen, wenn sogar der Vorsitzende der Atlantikbrücke die amerikanische Administration so kritisch sieht und diese Töne hier anschlägt? Müssen wir uns Sorgen um Amerika machen und um das Verhältnis zu Amerika?
Wir müssen uns, glaube ich, Sorgen machen um unser Verhältnis zu Amerika. Denn das, was wir auch im Zusammenhang mit TTIP erlebt haben, gibt Anlass, einmal darüber nachzudenken, wer eigentlich in der Geschichte die Gegner von Freihandel bisher waren. Die Protektionisten, die Schutzzöllner waren immer auch rabiate Nationalisten und standen politisch weit rechts. Ich finde, darüber sollten einige derer, die pauschal und unter allen Umständen gegen TTIP sind, einmal nachdenken. Bei TTIP geht es darum, ob die berechtigten, legitimen europäischen Forderungen in den Verhandlungen mit den USA durchgesetzt werden. Das gilt für die Schiedsgerichte, das gilt für Umweltstandards, das gilt für Sozialstandards und für Konsumentenschutz. Wenn die europäischen Forderungen durchgesetzt werden können, dann spricht alles dafür, einem derart revidierten ursprünglichen Projekt zuzustimmen, auch deswegen, weil im globalen Zusammenhang alles davon abhängt, ob Europa und Nordamerika miteinander verbunden bleiben und ihre Verbindungen stärken. Es ist von Ihnen schon angedeutet worden, was alles zu europäisch-amerikanischen Dissonanzen in den letzten Jahren geführt hat. Es war ja schon fast beruhigend in letzter Zeit zu erfahren, dass der BND auch nicht ganz untätig war in Amerika. Vielleicht tun wir ohnehin gut daran, uns nicht immer nur als Opfer zu fühlen, sondern auch da etwas selbstbewusster zu sein. Europa und die Vereinigten Staaten sind miteinander verbunden durch gemeinsame Werte, über deren Auslegung wir legitimerweise immer wieder streiten müssen. Das gilt für die Todesstrafe. Das gilt für das staatliche Gewaltmonopol. Das gilt für die soziale Verantwortung des Staates, für das Verhältnis von Politik und Religion und auch für das Verhältnis von nationaler Sicherheit und individueller Freiheit. Aber wann immer wir von Werten sprechen, sollten wir bedenken, Europa hat im geografischen Sinne nie eine Wertegemeinschaft gebildet. Wenn wir von europäischen Werten sprechen, meinen wir immer die politischen Werte, die hervorgegangen sind aus den beiden atlantischen Revolutionen des späten 18. Jahrhunderts, der amerikanischen Revolution von 1776 und der französischen Revolution von 1789. Die erste Menschenrechtserklärung der Geschichte war die Virginia Declaration of Rights vom Juni 1776, wenige Wochen vor der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung verabschiedet. Von da wanderten diese revolutionären Gedanken über den großen Teich nach Frankreich und die französische Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom August 1789 ist unter starkem amerikanischem Einfluss zustande gekommen. Thomas Jefferson war damals Sonderbotschafter seines Landes in Paris. Er hat eng zusammengearbeitet mit dem Marquis de Lafayette, der auf der Seite der Amerikaner im Unabhängigkeitskrieg gekämpft hatte. Und von Lafayette stammt der erste Entwurf der französischen Menschenrechtserklärung. Das kommt am 14. Juli in den Reden der französischen Botschafter immer etwas zu kurz. Es gibt eine transatlantische Verbindung, in diesem normativen Bereich, wo es um Menschenrechte geht, wo es um Rule of Law, um die Herrschaft des Rechts, um Gewaltenteilung, um repräsentative Demokratie und Volkssouveränität geht, das gibt es eigentlich nur in diesem großen westlichen Zusammenhang, zu dem natürlich auch Neuseeland und Australien gehören. Ich wünschte, wir könnten davon sprechen, dass wir mit Russland, mit dem wir zusammenarbeiten müssen, der Außenminister hat das heute wieder deutlich gemacht, auch von einer Wertegemeinschaft sprechen könnten, wobei wir nur über die unterschiedliche Auslegung gemeinsamer Werte streiten würden. So weit sind wir leider noch lange nicht. Es schien einmal, dass wir viel weiter waren vor 25 Jahren in der Charta von Paris vom November 1990, als sich alle zur Demokratie als gemeinsamer Staatsform bekannt haben. Alle 34 Mitgliedstaaten der damaligen KSZE mit Gorbatschow als Vertreter der noch existierenden Sowjetunion. Wir müssen uns von der Hoffnung verabschieden, dass so etwas zustande kommen könnte binnen kurzer Frist, wie eine trikontinentale Friedenszone von Vladivostok bis Vancouver, aber über die Gräben von großen ideologischen Unterschieden hinweg müssen wir sowohl mit Blick auf die Ukraine wie auf Syrien natürlich realistischerweise auch mit einem Russland zusammenarbeiten, das sich von diesen Vorstellungen Gorbatschows verabschiedet hat. Leider ist die Weltgeschichte anders verlaufen, als die meisten von uns vor 25 Jahren geglaubt haben. Wir stehen in der Tat in einer Zeitenwende und das ist deutlich geworden spätestens seit der Annexion der Krim und es ist deutlicher noch geworden durch die Terrorkrise und jetzt durch die Flüchtlingskrise. Der Außenminister hat mit Recht den Ernst der Bewährungsprobe beschrieben, vor der Europa steht und Deutschland tut gut daran, sich weder kleiner noch größer zu machen, als es ist, aber dass wir eine ganz besondere Verantwortung für den Zusammenhalt der Europäischen Union und des Atlantischen Bündnisses tragen, das ist wohl wahr. Und dessen, glaube ich, müssen wir uns gerade angesichts zunehmender Widersprüche in Europa immer wieder deutlich bewusst werden. Und wir dürfen uns auch nicht durch nationalistische Wahlergebnisse wie das vom letzten Sonntag in Polen entmutigen lassen. Europa lebt in einem Zustand der Ungleichzeitigkeit und wir brauchen auch da das, was der Außenminister vorhin strategische Geduld genannt hat.
Das war das. Meine Damen und Herren, man hätte es am Ende dieser Debatte nicht treffender zusammenfassen können. Wir dürfen uns nicht kleiner machen, als wir sind, aber auch nicht größer machen. Selbstbewusstsein. Ganz herzlichen Dank. Wir könnten noch die ganze Nacht hier die europäischen Probleme diskutieren und hätten wahrscheinlich kein einziges gelöst. Der Außenminister hat vorhin gesagt, der Schlüssel zur Lösung der Probleme liegt in Europa. Ich fürchte, wir haben ihn heute Abend für Sie nicht gefunden, aber vielleicht haben Sie eine kleine Ahnung wenigstens, wo der Schlüsselkasten sich befinden könnte. Ich sage hier meinen Gästen auf dem Podium ganz herzlichen Dank und übergebe an Dr. Holter Förden. Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, ich mache es angemessen kurz. Nach 25 Jahren politischem Forum kann man sagen, wenn kluge Köpfe sich kultiviert streiten, es ist ein Vergnügen. Sehr geehrter Herr Quostret, herzlichen Dank für die wunderbare Moderation von unmoderierbaren Persönlichkeiten. Ganz wichtig, draußen ist ein Bücherstand und sowohl Professor Winkler als auch Herr Botschafter Heumann sind bereit zu signieren. Sie können ja mal gucken, wie lange Sie da aushalten. Von Ihrer Buchhandlung haben wir freundlicherweise, wir freuen uns darüber, Bücher im Eingang. Sie haben versprochen, dass Sie ein bisschen dabei ausharren. Herr Merz, wenn Sie kein Buch mitbringen, kann ich Ihnen nicht helfen. Die nächste Veranstaltung des Politischen Forums Ruhr ist am 8. Dezember in Kooperation mit der Medizinischen Gesellschaft Essen und zwar der Vorstandsvorsitzende von CAP, Anna Moore, zum Thema Leben helfen.
Dr. Strahl. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie unsere Gäste waren. Jetzt, ich kann es nicht für mich behalten, Dortmund 7-1.